Mitarbeiterinnen und Arbeiter befürchten, dass vorsätzliche Versuche unternommen werden, um die Öffnung des Betriebs zu verzögern und die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Gewerkschaften zu demoralisieren. Es gibt weitere Versuche, die früheren Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu beschneiden und die Existenz der Gewerkschaft zu schwächen. Australien. 24 australische Pilotinnen und Piloten sind durch ASIO, dem australischen Geheimdienst, als politische Verräter bezeichnet worden. Dies, weil die Pilotinnen und Piloten einen Leumund von der australischen Regierung verlangten, um für das Schweizer Bürgerrecht anzufragen. Die 24 Pilotinnen und Piloten arbeiteten gelegentlich für die Swissair und wollen jetzt ganz angestellt werden. Für dies müssen sie sich aber für das Schweizer Bürgerrecht bewerben. 1989 verlangten australische Pilotinnen und Piloten eine 30-prozentige Lohnerhöhung. Diese Forderung wurde von der australischen Regierung heftig abgelehnt und viele Pilotinnen und Piloten verloren ihre Arbeit. Die Folge war, dass die Pilotinnen und Piloten auswärts arbeiten gingen, so auch in die Schweiz. Seit die Pilotinnen und Piloten durch den australischen Geheimdienst ASIO als Verräter gebrandmarkt werden, gibt es Stimmen, die eine Untersuchung in diesem Fall gegen ASIO verlangen. Bis dies soweit ist, wird die Swissair die Ergebnisse abwarten, bevor die Arbeitsverträge abgeschlossen werden. West-Papua. Die OPM, die Befreiungsbewegung von West-Papua, hat bekannt gegeben, dass in den ersten 7 Monaten des letzten Jahres 139 indonesische Soldaten getötet wurden. Weiter soll mindestens ein Helikopter der indonesischen Armee abgeschossen worden sein und viele weitere Angriffe seien durchgeführt worden. West-Papua, Australien. 26 Mitglieder einer Musikgruppe aus West-Papua haben in Australien Flüchtlingsstatus bekommen. Die Gruppe verließ West-Papua in den 70er Jahren, als sie angeklagt wurden, Sympathisantinnen und Sympathisanten der OPM, der Befreiungsbewegung von West-Papua, zu sein. Seit 12 Jahren sind die Mitglieder der Musikgruppe staatenlos. Sie reisten von Holland nach Vanuatu und sind schlussendlich in Australien gelandet. Zum Schluss nochmal eine Meldung aus West-Papua. Die indonesische Regierung hat eine Expedition ausgesendet, um eine männerfressende Frau zu suchen. Diese Amazone soll anscheinend die Männer der Nachbardörfer kidnappen und sie zwingen, ihr Kinder zu machen. Nachdem die Männer ihren Zweck erfüllt haben, werden sie gefressen. Also, wenn die ausgesandte Männerexpedition nicht zurückkehrt, werden wir wissen, was es mit der Männerfresserin auf sich hat.
Auf 104,5 MHz.
And now the news in English. Malaysia. In the latest spate of tension between non-communist countries in Southeast Asia, Malaysia has announced plans to build a wall along part of the border it shares with Thailand. According to Zainal Mahmood, the Secretary General of Malaysian Home Affairs, the wall will be started later this year and will cover approximately 100 kilometres. The estimated $2.5 million wall is to be built to deter the flow of smuggled goods, including narcotics and cigarettes, into Malaysia. The wall, which is to be situated in Kelantan, a state of Malaysia, will complete the fencing between Thailand and Malaysia. Kelantan is the only remaining state without a wall towards Thailand. The main purpose of existing barriers has been to prevent so-called communist infiltration into Malaysia from Thailand.
Philippines, the National Defense Minister Fidel Ramos resigned. It was said he wanted to prepare himself for the presidential election in May 1992. In addition, the additional comment of Baron Bokar from the National Democratic Front was the following.
It seems that this is just a manifestation of shifts in the power alignments preparatory to the elections in May 1992, especially the presidential elections. It is expected that the new Secretary of National Defense would be someone very close to President Aquino. It might be General De Villa.
Sri Lanka. The International Garments Limited in Moratuwa in Sri Lanka has been closed since the 1st of April 1991, resulting in the loss of employment for 650 workers, of which 95% are women. The company suddenly decided to close the factory and locked out the workers without any reasons given. The Industrial Workers Union filed a complaint against illegal lockout to the Labour Ministry. However, until now, the factory remains closed, in spite of the numerous campaigns and negotiations conducted by the union and the federation. The workers are worried that there are deliberate attempts to delay the opening of the factory to demoralise the workers and the unions. There are also attempts to deny the rights previously enjoyed by the workers and to undermine the existence of the trade union. Australia. 24 Australian pilots have been described as political traitors by ASIO, the Australian Secret Service. This came about as the pilots applied for the security check confirmation from the Australian government so that they could apply for citizenship in Switzerland. The 24 pilots have been working casually for Swissair and wish to change over to a permanent employment contract. To do this, the pilots must apply for Swiss citizenship. In 1989, pilots in Australia demanded a 30% rise in wages. This demand was fiercely put down by the government, and many pilots lost their jobs, the result being that many went to work abroad, including in Switzerland. Since the pilots have been branded as traitors by the ASIO, there has been a call to investigate ASIO's role in the matter. Until this happens, Swissair is awaiting the results before the contracts will be finalised. West Papua. The OPM, or the Free Papua Movement, has made it known that 139 soldiers from Indonesia were killed in the first 7 months of last year. At least one helicopter from the Indonesian Army was shot down, and many other manoeuvres took place. West Papua, Australia. 26 members of a group of musicians from West Papua have received refugee status in Australia. The group left West Papua in the 1970s when they were accused of OPM sympathies. Since 12 years, they have been stateless, moving from Holland to Vanuatu and finally to Australia. And finally, another report from West Papua. The Indonesian government is sending an expedition to search for a lost all-woman man-eating tribe. These Amazons supposedly kidnap men from neighbouring tribes to father their children. After the men have served their purpose, they are eaten. So when the expedition of men does not return, we will know that the man-eaters are about.
Ja, dieses Stück ist Monas Manik von den drei Daras. Nun zu unserem ersten Bericht. Nach dem Militärputsch in Thailand im Februar ist es in unseren Medien ruhig geworden. Die Militärs haben sofort nach ihrer Machtergreifung das Kriegsrecht verhängt. Auch in Thailand sieht es auf den ersten Blick ruhig aus. Doch diese Ruhe trügt. Die Informationen im nun folgenden Bericht stammen aus einem Artikel von thailändischen Freunden und Freundinnen und wurde von Asia Media and Resource Center in Hongkong veröffentlicht.
Am 23. Februar dieses Jahres haben die Militärs in Thailand mit einem Putsch die Macht an sich gerissen. In den westlichen Medien wurde immer wieder hervorgehoben, dass es sich um einen gewaltfreien Putsch handelte. Auch die Tatsache, dass das Kriegsrecht von den Militärs verhängt wurde, wird heruntergespielt, da es anscheinend gar keine Opposition dagegen gibt. Dieser Schluss trifft vielleicht auf den ersten Blick in Bangkok zu, wo tatsächlich keine Truppen auf den Straßen zu sehen sind. Aber auf dem Land wirkt sich das Versammlungsverbot verheerend aus. Ein Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation sagte, das wirtschaftliche Leben hat sich vielleicht nicht verändert, aber der Alltag der Leute hat sich total verändert. Um dies festzustellen, müssen wir etwas darauf eingehen, wie die Situation vor dem 23. Februar 1991 war. Im letzten Jahr mussten in Thailand immer mehr Reisbäuerinnen und Reisbauern ihre Existenzgrundlage wie Land, Wasser und Wald gegen Wirtschaftsinteressen verteidigen. Thailand zählt 55 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Trotz der voranschreitenden Industrialisierung leben immer noch 60-70% der Menschen von der Landwirtschaft und werden dies auch in Zukunft tun. Aus diesem Kampf um ihre Lebensgrundlage entstand in den letzten 3 Jahren eine Basisbewegung, vor allem eine starke Menschenrechts- und Umweltschutzbewegung. Sie erreichte, dass Themen wie Landverteilung, Abholzung, illegaler Salzabbau und riesige Staudammprojekte öffentlich diskutiert wurden, unter der ländlichen Bevölkerung genauso wie unter Akademikerinnen und Akademikern und auch in den Medien. Es entstand ein Dialog mit der zivilen Regierung, in dessen Verlauf mehrere lokale Probleme auf Druck der Bevölkerung hin gelöst werden konnten. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter stellten eine progressive Entwicklung in Richtung einer Demokratisierung des Systems auf nationaler Ebene fest, wenn auch sehr zögernd. Das Kriegsrecht ist das beste Mittel, um diesen Prozess abrupt abzubrechen. Die Dorfbevölkerung wird durch das Versammlungsverbot voneinander isoliert. Die Dorfführer und Führerinnen, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind eingeschüchtert und demoralisiert. Die unterdrückten Leute haben keine Möglichkeiten mehr, sich in den Medien Gehör zu verschaffen. Die Abmachungen, die mit der gestürzten Regierung erzielt wurden, werden vom neuen Regime nicht eingehalten. All das Erkämpfte wird durch das Kriegsrecht und die Militärjunta zunichte gemacht. Die Militärs haben zwar eingesehen, dass sie keine totale Pressezensur durchführen können, haben aber klar durchgegeben, dass sie keine Kritik an der Regierung tolerieren. Dies führte dazu, dass die führenden Zeitungen eine Selbstzensur verinnerlichten. Früher gehörten die Medien in Thailand zu den regierungskritischsten und zu den freiesten in der Region. Am 3. Mai hat die Militärjunta das Kriegsrecht in einem Teil des Landes aufgehoben. Dies war jedoch ein rein kosmetischer Akt, denn der Oberbefehlshaber hat nach wie vor die alleinige Macht, jede Person hinrichten zu lassen, die seiner Meinung nach die nationale Sicherheit gefährdet. Das Kriegsrecht wurde absichtlich erst 2 Tage nach dem 1. Mai aufgehoben, um Demonstrationen von Arbeiterinnen und Arbeitern zu verhindern. Dies ist ein weiterer Schlag gegen die starken Gewerkschaften, vor allem in den Staatsbetrieben. Diese Gewerkschaften wurden von der neu ernannten Nationalversammlung einige Wochen zuvor verboten. Soweit zu den Auswirkungen des Militärputschs auf die demokratischen Freiraum in Thailand. Nach einem Musikstück möchten wir noch auf einige konkrete Beispiele eingehen.
Ja, und dieses Stück heißt Kankar und ist gespielt von der indonesischen Gruppe Duet Genit. Thank you. Wie wir gehört haben, hat sich vor allem der Alltag der ländlichen Bevölkerung seit dem Militärputsch in Thailand drastisch verändert. Erkämpfte Rechte wurden wieder zunichte gemacht. Auf einige konkrete Fälle möchten wir im Folgenden eingehen.
Die Landfrage und die Abholzungsproblematik sind in Thailand eng miteinander verknüpft. Vor 30 Jahren war noch die Hälfte des Landes von Wald bewachsen. Doch Thailand hat eine der höchsten Abholzraten in Südostasien. Heute beträgt der Waldanteil nur noch 18%. Ein Großteil der Landbevölkerung besitzt keine Landtitel. Seit Generationen haben sie das Land in traditioneller Weise an ihre Töchter und Söhne weitervererbt. Im Nordosten bebauen rund 10 Millionen Menschen Land, das zu öffentlichem Land oder zu Waldreservaten erklärt wurde. Die gestürzte Regierung hat eingewilligt, der Landbevölkerung Landtitel zu verteilen. Die gestürzte Regierung hat aber auch beschlossen, innerhalb von 30 Jahren den Waldbestand wieder auf 40% aufzuforsten. Ausländische Investoren haben daraufhin angefangen, Plantagen mit schnell wachsenden australischen Eukalyptusbäumen anzulegen. Diese werden nach 5 Jahren wieder gefällt und für die Papierindustrie nach Japan, Taiwan und Südkorea exportiert. Bei dieser kommerziellen Pseudo-Aufforstung gehört es zum Alltag, dass Bäuerinnen und Bauern von ihrem angestammten Land vertrieben werden, um den ausländischen Investoren Platz zu machen. Die Bauern und Bäuerinnen haben angefangen, sich zu organisieren. Sie machten Demos, schrieben Petitionen, organisierten Seminare und sie erhielten die Aufmerksamkeit der Medien. Der Bevölkerung von 25 Dörfern in der Provinz Buriram an der kambodschanischen Grenze ist der Kragen geplatzt, als sie einer riesigen Eukalyptusplantage Platz machen sollten. In den Jahren 1988 bis 1990 zerstörten sie mehrere Male die Eukalyptussetzlinge, brannten Baumschulen nieder und pflanzten stattdessen einheimische Bäume und Obstbäume. Einige Leute wurden daraufhin im Januar dieses Jahres verhaftet. Mit der alten Regierung wurde bald eine Vereinbarung getroffen, dass jede Familie 6 Hektar Reisland erhält und dass keine weiteren Personen mehr verhaftet werden. Im April dieses Jahres, also nach dem Militärputsch, wurden dann trotzdem weitere Bäuerinnen, Bauern und Mönche verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Wald zerstört zu haben. Dieser Fall wurde trotz Kriegsrecht in den Zeitungen veröffentlicht, weil der Fall schon bekannt war und die Leute gut organisiert sind. Ein Sozialarbeiter meinte jedoch, dass in anderen Dörfern die Leute nicht so gut organisiert sind. Dort gäbe es viele Verhaftungen und Vertreibungen, ohne dass es je bekannt werde oder wenn, dann erst viel später. Die betroffene Dorfbevölkerung wisse nicht, an wen sie sich wenden sollen. Bei den Behörden werden sie einfach hinausgeworfen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie noch einen Sack Reis und werden nicht verhaftet. Es sei unmöglich, Protestkampagnen durchzuführen, um auf sich aufmerksam zu machen, sagte der Sozialarbeiter. Ein anderes Beispiel: im Nordosten des Landes wird seit 15 Jahren illegal Salz abgebaut. Das Salz wird in die exportorientierte Glas- und Soda-Industrie verarbeitet. In den letzten 5 Jahren hat der Salzabbau so stark zugenommen, dass das Trinkwasser und die Reisfelder versalzt wurden. Das Wasser eines wichtigen Flusses ist bereits doppelt so salzig wie das Meer. Eine Gruppe von Bäuerinnen und Bauern fuhren 1989 nach Bangkok und protestierten mit Demonstrationen und Aktionen gegen den illegalen Salzabbau. Sie hatten Erfolg und Leute aus 5 weiteren Provinzen folgten ihrem Beispiel. Die gestürzte Regierung beschloss daraufhin, den Salzabbau in bestimmten Zonen zu legalisieren. Die verschiedenen vom Salzabbau betroffenen Dörfer schlossen sich in einem Komitee zusammen und handelten mit der alten Regierung ein Abkommen aus. In einem Dorf darf erst dann eine Bewilligung zum Salzabbau erteilt werden, wenn die davon betroffene Bevölkerung darüber abgestimmt hat. All diese Abmachungen sind jetzt nicht mehr gültig. Der illegale Salzabbau hat sich seit dem Putsch an einigen Orten verdoppelt und die Leute wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Sie sind frustriert. Ein drittes Beispiel, bei dem die Bemühungen der Bevölkerung auf den Nullpunkt zurückgeworfen wurden, ist im Widerstand gegen ein Staudammprojekt. Am Mon-Fluss nahe der Grenze zu Laos soll ein von der Weltbank finanzierter Staudamm zur Erzeugung von Elektrizität gebaut werden. Für 20.000 Menschen bedeutet dies die Vertreibung von ihrem Land. Die Leute haben sich organisiert, um gegen das Monsterprojekt Widerstand zu leisten. Sie glauben den Behörden nicht, die ihnen Wiederansiedlungen versprechen. Leute, die früher durch ein anderes Staudammprojekt in der Nähe vertrieben wurden, sind heute noch ohne Land. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sagen jedoch, seit dem Putsch können die Leute keinen Widerstand mehr leisten, weil Demonstrationen und Protestaktionen verboten sind. Sie können nur noch miteinander reden, während Polizei und Armee sie beobachten. Im April dieses Jahres, also nach dem Putsch, wurde mit dem Bau des Staudammes begonnen. Viele glaubten, Thailand sei aus dem Teufelskreis von immer wiederkehrenden Militärputschs ausgebrochen. Doch dieser Traum wurde jetzt brutal zerstört. Thailands Repressionsapparat ist wieder einer der effizientesten. Ein Sozialarbeiter meinte jedoch, 1992 wird Thailand 60 Jahre sogenannte Demokratie feiern. Daraufhin bereiten sich alle lokalen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen vor. Sie wollen sich vernetzen und eine nationale demokratische Bewegung aufbauen, um 1992 mit breiter Unterstützung auftreten zu können.
Die Informationen in diesem Bericht stammen aus einem Artikel, der von thailändischen Freundinnen und Freunden geschrieben und vom Asia Media and Resource Center in Hongkong veröffentlicht wurde. Und nun hören wir noch einmal das Duett Genit mit ihrem Song Menchala.
Saja yang kau suka, tapi ingat pesanku, jangan sampai terlalu untuk menurutkan nafsu.
Mengapa kau jadi marah? Mengapa kau jadi susah? Semua urusanku, mengapa kau mau tahu? Jangan berkata begitu.
Itu maksudku, bukan pula ku cemburu.
Habis apa artinya ucapanmu?
saja yang kau suka, tapi ingat pesanku, jangan sampai terlalu untuk menurutkan nafsu.
Mengapa kau jadi marah? Mengapa kau jadi susah? Semua urusanku, mengapa kau mau tahu? Jangan berkata begitu.
In Indonesien nahm die Repression gegen Oppositionelle in letzter Zeit erneut zu. Neuestes Beispiel: die Verhaftungen von Mitgliedern einiger NGOs, nicht regierungsabhängige Organisationen, und die Fahndung nach einem Zeichner von politischen Karikaturen. Für uns Anlass, die indonesische Repressionsmaschinerie etwas genauer anzusehen. 1965 scheiterte der Putsch gegen die Sukarno-Regierung. Die gängige Geschichtsschreibung behauptet, dass dieser Putsch von linken Offizieren, die der PKI, der Kommunistischen Partei Indonesiens, neu standen, inszeniert worden sei. Darauf intervenierte die Armee und als neuer starker Mann setzte sich der ehemalige Major Suharto an die Spitze einer Militärregierung. Gnadenlos wurden Linke und angeblich Linke, aber auch Minderheiten, zum Beispiel die chinesische Bevölkerung, verfolgt. Über 1 Million Menschen mussten 1965 und in den folgenden Jahren ihr Leben lassen. Die Begründung für diese Vernichtungsaktion liegt in eben diesem umstrittenen Putschversuch. Die PKI war vor 1965 die drittgrößte kommunistische Partei der Welt. Sie hatten einen relativ starken Einfluss auf die indonesische Regierungspolitik und vor allem in Java, der Hauptinsel, eine wachsende Basis. Die PKI konnte in Zukunft wohl damit rechnen, auf der legalen politischen Ebene über Wahlen die Regierung zu stellen. Diese Befürchtungen teilten rechte Gruppierungen mit dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Damit soll angedeutet werden, was heute unter der Mauer des Verschweigens und Vergessens mehr und mehr hervorbricht: dass die PKI gar kein reales Interesse an einem Putsch hatte, im Gegenteil, eine Inszenierung und folgende Machtübernahme durch rechte Militärs durchaus wahrscheinlicher ist. Die PKI ist in der Folge verboten worden. General Suharto ist bis heute an der Macht. Seit 1965 sind die genannten politischen, militärischen und sozialen Strukturen verändert worden. Im militärischen Bereich sind die einzelnen Sektoren, Luftwaffe, Marine oder Infanterie, aber auch die Polizei unter dem Kommando von Suharto zusammengefasst worden. Auf der politischen Ebene sind alle oppositionellen Parteien zwangsweise zu 2 Koalitionen zusammengefasst worden. Divergierende Meinungen und Organisationen sind nicht geduldet. Das Parlament umfasst 400 Sitze, wobei 100 sowieso der Regierung zugedacht sind, und zwar 75 fürs Militär und 25 für Zivilisten. Suharto benutzt die Sepkar Golkar-Partei als Vehikel für seine gefolgswillige Basis und gab sich so ein demokratisches Mäntelchen. Die Rechte der oppositionellen Koalitionen sind stark beschnitten. So dürfen sie faktisch keine Propaganda außerhalb der Städte betreiben. In einem agrarorientierten Land wie Indonesien ein schlichter Hohn. Neben dieser politischen Anpassung ans neue Machtgefüge wurden auch der gesellschaftliche Rahmen umgebaut. Gewerkschaften wurden verboten oder sie integrierten sich in die SPSI, die einzig staatlich akzeptierte Gewerkschaft und Arbeiter- und Arbeiterinnenvertretung gegenüber den Unternehmen. Organisationen von anderen gesellschaftlichen Sektoren, wie zum Beispiel von Frauen, Bauern, aber auch Medien oder Studenten und Studentinnen, sind ebenfalls integriert worden, indem von der Regierung als Sprachrohr akzeptiert Einheitsorganisationen geschaffen worden sind. Ein Beispiel von Regierungskontrolle ist der Gewerkschaftsapparat. Jedes neue Vorstandsmitglied, aber auch jede öffentliche Rede muss von der Regierung genehmigt werden. Staatliche Beamte werden zwangsweise in eine eigene Gewerkschaft, COPRI, organisiert. Während den Wahlen organisiert COPRI Wahlveranstaltungen für die Golka-Partei. Im Alltag versuchen die COPRI-Leute aber, eine Politisierung möglichst zu verhindern. In anderen Bereichen, zum Beispiel auch Unternehmensorganisationen, ist die Situation genau die gleiche. Zwecks sozialer Kontrolle wurden auch alte Traditionen umfunktioniert. So die Nachtwachen im Quartier oder Dorf. Alle Häuser bzw. Familien mussten jeweils eine Nacht über ihre Nachbarn wachen. Die so bewachten Leute legten eine Schale Reis oder Ähnliches als Lohn für den Nachtwächter bereit. Während ihrer Runde haben die Nachtwächter den Reis eingesammelt. Heute ist dieser Brauch eine institutionalisierte Form von sozialer Kontrolle. So muss gemeldet werden, wer zu spät nach Hause kommt, wer keine Belohnung rausgelegt hat, wer von wem Besuch hat. Aber auch der Nachtwächter selber wird kontrolliert, ob er seine Runden korrekt gedreht hat. Dies nur einige Beispiele der Kontrolle und Mechanismen der indonesischen Staatsmacht. Die Kontrolle über das gesellschaftliche und politische Leben ist total geworden.
Stop Sampai Disini von Gito Rollis.
Tidak di sini, haruskah senang?
Berichtes über Indonesien haben wir die Machtübernahme Suhartos und die totale staatliche Kontrolle über die verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren zusammengefasst. Wir kommen nun zum zweiten Teil. Speziell in den letzten 10 Jahren ist der Wunsch nach einer Volksvertretung, einer Demokratie nach westlichem Vorbild, größer geworden. Durch Suhartos aggressiven und restriktiven ökonomischen Kurs profitiert vor allem die Mittel, natürlich aber die Oberschicht, welche ohnehin auf irgendeine Art mit Suharto liiert ist. Dieser Prozess schließt auch eine Befriedung der Mittelschicht mit ein. Eine Befriedung, die den westlichen Lebensstil fördert, zum Beispiel Kleinfamilie und das Bedürfnis nach Luxusgütern, aber eben auch nach einem demokratischen politischen System. Die zunehmende Alphabetisierung breiter Bevölkerungsschichten führt nun zu einem verstärkten Demokratieprozess von unten. In diesem Klima entstanden verschiedene NGOs, regierungsunabhängige Organisationen, die sich politisch betätigen. Ursprünglich hatten die NGOs rein karikativen Charakter, waren eine Idee von mittelständigen Frauenverbänden. Inzwischen sind in ganz Indonesien über 50 politisch motivierte NGOs entstanden, die in diesem Spannungsfeld von staatlicher Repression und Integration am demokratischen Prozess von unten arbeiten. Sie sind auf der Grassroots-Ebene aktiv, also in direktem Kontakt mit der Bevölkerung, und ihre Aktivitäten orientieren sich an den Problemen der Betroffenen. Zum Beispiel Rechtsberatung, Kinderarbeit, Kindererziehung, ökologische Probleme etc. In den letzten 5 Jahren haben sich nun Gruppierungen entwickelt, die sich als Alternative zu staatlich verordneten Organisationen verstehen. Sie befinden sich deshalb am Rande der Legalität. Im Januar 1990 ist auch eine unabhängige Gewerkschaft, Solidarity Trade Union oder Solidarische Freie Gewerkschaft, gegründet worden und prompt einige Tage später als illegal erklärt worden. Trotzdem, solche Schritte waren vor 10 Jahren noch ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich spielen in Indonesien auch die Studentinnen und Studenten eine wichtige Rolle. Sie bilden den einzigen Sektor, der nicht unter der totalen staatlichen Kontrolle steht, beziehungsweise sich immer wieder Freiräume erobert. Verschiedene studentische Gruppierungen verweigern die Zusammenarbeit mit den staatlichen studentischen Organisationen.